Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es ist mal wieder eine spannende Geschichte, die irgendwo wieder mit dem Zocken beginnt. Also wir haben heute mit Kevin Kreuzberg, den Gründer von Divinely HQ, bei uns und er macht hochpreisiges Facebook- und Meta-Ads für wirklich sehr, sehr spannende Brands wie Lumas, Josephinenhütten und Co. Ist hier auch im Kölner Raum sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, wir kannten ihn schon ein paar Mal öfters über verschiedene Kontakte. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr spannender Weg. Also es zieht sich durch von einer Profi-Zocker-Karriere, die dann in einer Marketingagentur für Fitness endet. Sie finden dann den Switch so ein bisschen mehr in den E-Commerce rein, machen das dann halt eben sehr boutique-mäßig auf halt hochpreisige Produkte. Baut eben genau in dem Bereich seine Boutique-Agentur auf und ich glaube, sehr, sehr spannend, weil darüber so viel noch gar nicht bekannt war. Am Ende sprechen wir eben auch lange darüber, wie das sozusagen heute funktioniert, wie funktionieren die Tickets dann eben bei solchen Brands anders, wie bei vielleicht kleineren D2C-Brands in normaleren Bereichen, nennen wir es jetzt einfach mal, aber eben auch seine Einstellung zu den aktuellen Gegebenheiten, KI und Co. Deswegen ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wo vor allem sehr viel Inhalt drin ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und let's go! Und einen kurzen Hinweis an dieser Stelle. Auch in diesem Jahr wird E-Commerce Decoded von Chatarmin unterstützt. Chatarmin ist ein WhatsApp-Marketing-Tool, speziell gemacht für E-Com-Brands. Über 400 Marken wie Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs benutzen Chatarmin bereits, um Kunden wirklich einfach, sehr einfach über WhatsApp zu erreichen. Von Marketing über Automatisierungen bis hin zu Service, da geht eigentlich fast alles. Und das Tool integriert sich nahtlos in Shopify, Klaviyo und eigentlich alle gängigen E-Commerce-Tech-Stacks. Daher meine Empfehlung, nach dem Podcast gerne mal abchecken. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit dem Kevin von Divinely. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr.
Sehr, sehr gerne. Lange an der Folge gearbeitet. Mal wieder eine, Moritz würde sagen, Kölner Legendenfolge. den vermissen wir heute leider wieder, weil der Mann spontan krank geworden ist. Gute Besserung an der Stelle.
Liebe Grüße an Moritz. Die bessere Mannschaft hat gestern gewonnen.
Ja, das sehe ich, würde ich genauso bestätigen. Wir haben es beide leider nicht ins Stadion geschafft. Moritz war da und heute traut er sich nicht zum Podcast zu kommen. Ist vielleicht auch dem entsprechend geschuldet. Naja, lassen die Leverkusen-Fans mal Leverkusen-Fans sein.
Genau.
Hol die Leute vielleicht zum Start mal kurz ab. Wer bist du? Was machst du? Wie würdest du dich deiner Schwiegermama vorstellen?
Gute Frage. Kevin Kreuzberg, 32, aus Köln. Heimpflanze. Nein, Spaß. Hab eine Performance-Marketing-Agentur Ende 2019 gegründet. Ursprünglich mit dem Gedanken, damals eine Fitnessmarktpositionierung zu machen, also wirklich sich für eine gewisse Branche zu spezialisieren. Dadurch, dass wir Ende 19 gegründet haben und dann 2020 ja schon Covid im Grunde genommen den ganzen Markt einmal durchgerüttelt hat, haben wir uns dann dazu entschlossen, gezwungenermaßen auch, umzupositionieren, also weg von der Fitnessmarktspezialisierung hin zu E-Commerce, weil das natürlich in der Corona-Zeit mit am
Boomen war.
Genau. Und weg vom Generalisten, der den gesamten Marketing-Mix im Grunde genommen versucht abzubilden, hin zum Spezialisten, der dann halt im Grunde genommen wirklich nur Meta-Ads macht. Und da ist im Grunde genommen dann über die Jahre eine Boutique-Agentur draus entstanden. Ich glaube, wir werden das ja auch später thematisieren. Mhm. Wir haben ja auch so nochmal eine Spezialpositionierung, wenn ich das so sagen darf, dass wir uns vor allen Dingen auf erklärungsbedürftige, rechercheintensive Produkte über die Jahre dann spezialisiert haben. Also konkret Produkte, die ein Average Order Value, sagen wir mal, von 300 Euro bis in die hohen vierstelligen Beträge haben. Und war das so 2020, 2021 eigentlich diese Umschulung gemacht, 2022 dann das erste so richtige Jahr, wo wir nur noch E-Commerce gemacht haben. Meta-Ads war schon vorher die ganze Zeit im Fokus und dann ist da, wie gesagt, diese Boutique-Agentur draus entstanden, wo wir jetzt halt gut 25 Millionen Euro Ad-Spend im Jahr verwalten,
okay.
Haben ein kleines Team von 4 Mitarbeitern und helfen primär Premium Direct-to-Consumer-Brands, die hochpreisig verkaufen.
Ich finde das so spannend, weil wir haben uns ja letztes Jahr auf der OMR, glaube ich, das erste Mal sozusagen gesprochen. Ich hatte das aber gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich da auch komplett fertig mit der Welt war, mit pfeifrischem Drüsenfieber und sowas, wirklich gar nichts gecheckt. Und dann auf einmal, so Ende letzten Jahres, war in meinem kompletten Umfeld auf einmal dieser Name Kevin Kreuzberg so präsent, dass ich mir dachte, wer ist dieser Typ? Warum kommt er aus Köln? Warum habe ich noch nie mit dem gesprochen? Deswegen bin ich sehr gespannt, ja, deine Story auch so ein bisschen einzufangen, weil du dann auf einmal irgendwie mit Kunden von uns zusammengearbeitet hast oder wir gemeinsame Kunden dann sozusagen in dem Moment hatten. Ich dachte, hä, warum hast du noch nie von diesem Namen gehört und warum hat er seit 2019 auch eine Agentur?
Ja.
Aber ist doch geil. Wie ist denn das Ganze sozusagen angefangen? Du hast ja uns sozusagen im Vorgespräch vorab schon mal gesagt, du bist eigentlich früher auch am Zocken gewesen. Ich glaube, das ist so ein Ding, was sich ja durch viele Sachen oder durch viele Gründungsgeschichten hier auch sozusagen durchzieht. Irgendwie, keine Ahnung, sei es viel Fußball gespielt, irgendwie am Zocken gewesen und da halt die ganze Energie dann jetzt aufs Unternehmertum zu channeln. Finde ich eigentlich immer spannend. Deswegen, bevor ich deine eigene Geschichte erzähle, geh du mal gerne in die Ursprünge rein. Also alles, was so vor 2019 bis die Weinli passiert ist.
Ja, also was du schon gesagt hast, kann ich direkt an beiden Sachen einen Haken dran machen. Also ganz früher sehr viel Fußball gespielt und halt auch, wenn ich das so sagen darf, im Peak bis zum 1. FC Köln geschafft. Dann dauert auch ein Jahr in der höchsten Liga gespielt. Ich glaube, das war damals in der D-Jugend. Muss aber dazu sagen, dass ich dann irgendwann den Spaß aus verschiedensten Gründen am Fußball verloren habe. Und ich bin prinzipiell immer eine sehr ehrgeizige Person. Das heißt, alles, was ich mache, muss ich wirklich bis ins Extrem richtig gut irgendwie dann auch beherrschen und können und dann einfach auch mich selbst immer wieder zu challengen. Das ist so ein Ding, was irgendwie schon dann seit Kindheit, Teenagerzeit so irgendwie bei mir ein Thema ist. Und dann im Grunde genommen vom Fußball den Switch hin zu E-Sport irgendwie hingelegt, weil ich als ich dann mit dem Fußball aufgehört habe, das irgendwie diesen Competitive Drive irgendwie kompensieren musste. Das war dann 2007 herum, 2008, wo ich dann angefangen habe, wirklich, kann man so sagen, exzessiv Call of Duty zu spielen. Daraus ist dann so eine Profi-Zocker-Karriere entstanden, die dann auch so ein bisschen erklärt hat, warum ich überhaupt so affin für diese ganzen Digitalthemen, Online-Marketing und so weiter hinten heraus geworden bin, weil ich nämlich damals auch, als wir dann professionell gespielt haben, so ein bisschen auch die Webseite für unser Team und so dann mitverantwortet habe, aber ja, prinzipiell dann eine Profizocker-Karriere an den Start gebracht, wenn ich das so sagen darf, waren, ich würde sagen, 7 Jahre lang, was Call of Duty angeht, damals auf der Xbox 360, weil Microsoft immer die Weltmeisterschaften gesponsert hat, hat sich da das alles abgespielt. Wirklich das beste deutsche Team gewesen.
Geil.
Bis heute auch das
eine. Weltmeisterschaft gewonnen und sowas, oder?
Ja, zweimal an der Weltmeisterschaft teilgenommen. Einmal in die Top 12 geschafft. Und einmal sind wir leider in der Top 16 ausgeschieden. Da hatten wir aber die Group of Death. Das war 2014 bei Call of Duty Ghost in L.A. Da war das so, da haben wir dann irgendwie gegen den nachher Dritt- und Viertplatzierten in der Gruppe gespielt und sind dann da leider immer im Best of Five mit 2-3 ausgeschieden. Ja, okay. Genau, aber das hat sich also daraus entwickelt und ich glaube bis heute das einzige deutsche Team, was es jemals auf das Nummer 1 Ranking, also dieses Nummer, also EU-Ranking Platz 1 geschafft hat. Aber so ein bisschen stolz bin ich jetzt nur noch.
Stark. Ich habe halt gar keine Connection zu Call of Duty. Also wenn es jetzt irgendein Counter-Strike gesagt hätte, League of Legends oder sowas, wäre ich doch sofort dabei gewesen. Aber ja. Konsolenspiele war halt maximal FIFA.
Ja, das war auch ungewohnt. Oder ja. Ist ja auch prinzipiell ungewöhnlich, einen Shooter auf der Konsole professionell zu spielen. Aber wie gesagt, das lag halt daran, dass Microsoft immer das gesponsert hat. Ich glaube, so das absolute Highlight von damals war auch 2012, dass ich da Showmatch-Player beim Black Ops 2 Release auf der Gamescom sein durfte. Also es war wirklich der offizielle Activision Blizzard Stream, wo wir dann halt das neue Call of Duty vorgestellt haben. Und ja, da hat sich halt auch dieser Competitive Drive draus entwickelt und da habe ich auch viel mitnehmen können, auch so Mindset, auch was so auch so ein bisschen so das Team angeht. Ne? Also es ist ja auch so, ich will nicht sagen, ich war Team-Captain, also ich habe mir die Position schon noch mit wem anders damals geteilt. Aber ja, das war schon so ein paar Sachen konnte man für ein Unternehmertum da auch mitnehmen.
Ja.
Und war eine super spannende und lehrreiche Zeit auf jeden Fall. Und diesen Competitive Drive habe ich dann mitgenommen. Und lustigerweise, unser Team, was dann halt immer wieder von verschiedenen Organisationen unter Vertrag genommen wurde, hieß damals auch Team Divinely. Das heißt, ich habe halt den Klarnamen so gesehen mit ins
mit in die Agenturwelt genommen.
Genommen, ja.
Geil. Was war dein Gamer-Name?
Raiden.
Raiden, okay. Ja, gut. Ja, stark. Und wie ging es dann sozusagen weiter? Weil du bist ja wahrscheinlich nicht von dann ja Pro im Zocken von COD sozusagen direkt in die Divinely reingegangen.
Ja, richtig. Also 2014 habe ich dann irgendwann den Entschluss gefasst. Leider zu früh, wenn man sich das anguckt.
Danach ging es eigentlich erst richtig ab, ne? Was genau, so Preisgeld und sowas angeht.
Genau, also es war auch schon damals so, dass die Weltmeisterschaften so $1-Million-Turniere waren. Also man hätte schon auch damit gutes Geld verdienen können. Ein bisschen Geld habe ich ja auch damit gemacht. Ich glaube, der größte Benefit war, dass ich auch die Welt kostenlos bereisen konnte. War schon so, dass es nach Los Angeles, London, Paris, Amsterdam und so für Turniere ging. Das war immer bezahlt. Also es ist dann so als 17-, 18-, 19-Jähriger natürlich super. Genau, aber 2014 war das halt einfach so, die Amerikaner, die die Weltmeisterschaften immer dominiert haben, die haben halt schon im Gaming-Haus gelebt, hatten Sponsorenverträge, haben auf Twitch gestreamt, haben schon, ich sag mal, ihr Basiseinkommen gehabt. Und das hattest du halt in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, du investierst halt 8-9 Stunden am Tag ins Trainieren und siehst halt
keinen Cent.
Genau, wenig. Und wenn du Glück hast, halt nach der Weltmeisterschaft, du kannst dich ja nicht komplett darauf verlassen, dass du auf der Weltmeisterschaft das Preisgeld abräumst. Und dann habe ich mich da irgendwann auch umorientiert, weil ich da dann nicht mehr die Langfristigkeit hintergesehen habe. Das war auch vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, weil, wie du schon sagst, danach ist es erst so richtig losgegangen. Genau, dann habe ich ein Praktikum bei IMG gemacht. Das war so mein Einstieg in die Arbeitswelt. Da habe ich in der Lizenzabteilung dann mitarbeiten dürfen fürs globale Lizenzgeschäft von VW. Und IMG hat damals auch so die Vermarktungsrechte zum Beispiel an dem Business Bereich vom 1. FC Köln gehabt. Da habe ich auch mal so über die Ecke so ein bisschen immer was mitbekommen können. Lustigerweise habe ich auch es in die Wege geleitet, mehr oder weniger, dass IMG auch so ein bisschen auch in den E-Sport eingestiegen ist, weil ich den damaligen Geschäftsführer darauf aufmerksam gemacht habe, dass das doch eine Branche ist oder ein Bereich ist, der sich gerade stark am Entwickeln ist.
Ja.
Das heißt, die haben dann da auch schon tatsächlich von einem ehemaligen einen ehemaligen Sportdirektor, der hatte eine Agentur gegründet, dann akquiriert. Und dann hatte ich versucht, da halt einzusteigen, hat aber wegen einer Herzmuskelentzündung nicht geklappt.
Shit.
Genau, und dann musste ich 6 Monate pausieren und dann ist mir halt im Grunde genommen das ganze Thema Fitness, Gesundheit sehr, sehr wichtig geworden und war ich so ein bisschen orientierungslos. Habe ich mit meinem besten Kumpel gesprochen. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, gemeinsam bei ihm im Familienunternehmen duales Studium zu beginnen, wo ich auch sehr dankbar für bin, weil auch wenn es jetzt nicht das ist, was ich heute mache, sehr, sehr lehrreich war. Also so diese Zeit im Fitnessstudio, im Fitnessunternehmen zu arbeiten, parallel dann auch schon das Unternehmen hieß Interfit, im Online-Marketing tätig sein zu dürfen, das hat mir viel gebracht. Und im Grunde genommen war dann so die Hauptstation Interfit. Mhm. Das ist ein Unternehmen.
Die haben einfach mehrere Fitnessstudios, ne? Oder?
Nee, das nicht. Also das ist quasi sowas wie Urban Sports Club.
Mhm.
Beziehungsweise wurde sogar 2018 an Urban Sports Club verkauft.
Mhm.
Firmenfitnessunternehmen, du gehst als Arbeitgeber zu Interfit, sagst, hey, ich möchte meinen Mitarbeitern einen tollen Benefit leisten, schließt mit Interfit einen Vertrag ab und dann können deine Arbeitnehmer, konnten die in über 3000 Partneranlagen ganz deutschlandweit trainieren gehen.
Ja.
Und genau, das durfte ich dann aufgrund meiner Digitalaffinität, die aus dem Zocken resultiert, dann dort auch ausleben. Das heißt, ich habe mich da immer um die Webseiten gekümmert und dann irgendwann halt um die Ads. Speziell dann halt haben wir damals mit Google angefangen, aber dann auch irgendwann Meta hinzugenommen und verschiedenste Digitalisierungsprozesse noch so ein bisschen angestoßen. eine Online-Trainingsplattform geholfen, für Interfit an den Start zu bringen. Hatten auch dann noch irgendwann eine Ernährungsplan-Plattform da noch mit drin. Haben das dann über die Jahre, also mit dem gesamten Team, was dann da war, wurde das halt eben aufgebaut. Und da habe ich halt wirklich dann auch die Leidenschaft für Online-Marketing entdeckt und habe mich da richtig reingesteigert. Also wirklich dann auch nachts nach der Arbeit weitergebildet, Bücher durchgelesen, von Digital Marketer damals so Online-Kurse geguckt und alles. Mhm. Und ja, dann, wie gesagt, wurde Interfit 2018 verkauft, wo ich ja eigentlich ein gemachtes Nest hatte. Und dann ebenfalls wieder auch durch das Motivieren meines besten Kumpels und Mitgründers und auch seines Vaters. Die beiden haben mich dann in die Selbstständigkeit gelenkt, was aber auch, ich sag mal, bei mir intrinsisch verankert war, weil mir ist immer sehr wichtig, frei zu sein, so in meinen Entscheidungen. Und als Interfit verkauft worden ist, wir bei irgendeinem Sportsclub in die Strukturen reingegangen sind, waren wir auf einmal sehr, da waren sehr, wie soll ich sagen, starke Strukturen,
ja,
die es mir nicht mehr möglich haben, auf der grünen Wiese mich einfach auszutoben. Ja, bei Interfit konnte ich mehr oder weniger, wenn ich eine gute Idee hatte, habe ich die vorgeschlagen, gerechtfertigt und dann durfte ich machen.
Und die wurde wahrscheinlich in 2 Wochen dann umgesetzt und man konnte, genau, die Ergebnisse davon sehen, vielleicht sogar in 48 Stunden oder so.
Genau, so war das. Ja. Und bei Urban Sports Club hat das halt dann, teilweise wurde ich nicht ernst genommen. Mhm. Oder es hat halt dann ewig lange gedauert, weil das durch weiß ich wie viele Hände gehen musste. Und das hat mich richtig auf gut Deutsch angekotzt, weil ich halt nicht mehr Gas geben konnte. So.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich mich lieber selbstständig, bin frei in meinen Entscheidungen. Ich war auch damals immer unzufrieden mit den Agenturen, die wir beauftragt haben. Das heißt, ich habe da auch so irgendwie gedacht, okay, das kann ich irgendwie dann vielleicht auch besser. Und aus diesem Thema so Selbstverwirklichung und dann aber halt auch der Perspektive, okay, für die Lebensziele, die ich habe, normales Angestellten-Dasein, das reicht dann vielleicht auch, mhm, nicht. So aus dieser Kombination, so das richtige Umfeld, das mich gepusht hat. Die Erkenntnis, dass, wenn ich wirklich vorankommen will, ich irgendwie frei in meinen Entscheidungen sein muss. Und halt eben, ja, dieses Gefühl, okay, ich kann das besser als die Agenturen, die ich damals beauftragt habe. Und ich bin teilweise schneller und tiefer in den Themen drin gewesen. Das war so diese Mixtur, die mich dann in die Selbstständigkeit geführt hat.
Aber würdest du sagen, du hast trotzdem noch diesen finalen Push quasi gebraucht? Also warst du sozusagen einfach ready und hast da schon rumgesessen und nur noch gesagt, so, ey, komm, ich brauche jetzt irgendwen, mit dem ich das zusammen machen kann? Oder war das halt wirklich, wäre es auch so, wenn es jetzt nicht mit deinem besten Freund und seinem Vater zusammen gewesen wäre, irgendwie 2 Monate später auch dazu gekommen? Weißt du, wie ich das meine?
Vielleicht.
Ja.
Ich glaube, das hat das beschleunigt auf jeden Fall.
Mhm.
Ich glaube schon, dass es irgendwann so oder so auf die Selbstständigkeit hinausgelaufen wäre. Aber das hat es auf jeden Fall massivst beschleunigt.
Ja.
Und war halt auch insofern, also die haben das ja auch vorgelebt. Ne? Und man sagt ja auch immer, man ist ja immer der Durchschnitt der 5 Personen, mit denen man sich umgibt und am meisten Zeit verbringt. Und so gesehen wurde ich dadurch einfach viel schneller in die Bahn dann dafür gelenkt.
Ja. Okay, spannend. Wie waren dann die Anfänge? 2019 war Performance-Marketing, glaube ich, so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Da gab es auf jeden Fall viele Agenturen, die sich rund sozusagen um diesen Zeitpunkt irgendwie gegründet haben, 2018, 2019. Mhm. Ein paar im Kopf, die jetzt auch schon irgendwie mittlerweile verkauft sind. Keine Ahnung, so OG-Agenturen wie Adbaker und sowas gab es damals auf jeden Fall schon.
Ja.
Bist du bewusst sozusagen hingegangen und hast gesagt, ey, wenn ich mich selbstständig mache, dann soll es halt Facebook-Marketing sozusagen für die Fitnessbranche sozusagen sein? Oder wie waren ja für dich die Anfänge? Hast du dir die Nische in diesem Segment sozusagen ausgesucht? Weil ich dachte, das kannst du.
Also die war halt aufgrund meiner Tätigkeit in den Jahren vorher, war ja das halt einfach gegeben, dass ich sage, okay, ich pick mir die Fitnessbranche heraus. Auch dazu noch, weil meine beiden Mitgründer bestens vernetzt sind. Also da gibt es keine Tür, die nicht aufmachen können in der Fitnessbranche.
Ja.
Deswegen war das halt sehr, sehr naheliegend. Und ich hatte ja auch durch meine Tätigkeiten bei Interfit ja auch schon selber auch Kontakte dort. Also ich hatte viele Personen, die mich wiederum kannten, wo ich einfach einen Einstieg hatte. Und das war halt einfach das Naheliegendste. Und weil ich halt auch schon wusste, was dann in diesem Vertical funktioniert. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir hatten keinen B2C, sondern B2B-Fokus auch. Weil ich ja auch dann ursprünglich primär B2B-Marketing gemacht habe. Und ja, also 2019 war ja noch glorreiche Zeiten, ne? Da konnte man ja noch
machen, was man wollte quasi.
Ja, also ich meine, klar kam die DSGVO schon,
ja.
Aber gerade so Meta oder damals ja noch Facebook Ads, das war ja eine ganz tolle Zeit, wie schön granular man da Media Buying, die Kampagnen aufbauen konnte und bis in den letzten Step konntest du alles mögliche retargeten und so. Und es hat halt auch einfach extrem Spaß gemacht, sich da so richtig reinzufuchsen, reinzuhacken, mhm. wenn ich das sagen darf. Und ja, wie gesagt, es war naheliegend mit der Fitnessbranche, aber dann kam halt 3 Monate, nachdem wir dann vom Finanzamt die ID hatten, um auch dann Rechnungen schreiben zu dürfen, das böse Erwachen. Ja, und dann lag der ganze Markt brach, ne?
Ja.
Also da wurde dann halt auch nicht mehr investiert ins Marketing, was man ja eigentlich machen sollte, auch in Krisenzeiten. Dann kam halt die Phase der Umorientierung. Glücklicherweise, muss ich dazu sagen, im Sommer 2019, bei meinem Geburtstag, haben wir auf Mallorca gefeiert, habe ich beim Tequila trinken, auch über einen gemeinsamen...
Ich bin so gespannt auf diese Geschichte jetzt, wow. auf einer Yacht, während ich Jetski gefahren bin.
Nee, das war erst am nächsten Tag. Also. nee, habe ich über einen gemeinsamen Kumpel, der auch mit war, jemanden kennengelernt, der drauf und dran war, halt im nächsten Jahr ein E-Commerce-Möbelunternehmen zu gründen. Der hat da die Idee gehabt, einen 3D-Konfigurator, eine Direct-to-Consumer-Brand quasi zur Verfügung zu stellen.
Ja.
Und der hat dann die Idee, nachdem wir irgendwie ins Gespräch gekommen sind, so um 2 Uhr morgens, mir erzählt. Und dann habe ich irgendwie gefühlt mit 2 Promille dem bis 5 Uhr morgens Marketing-Ideen und Takes gepitcht und
da war
und anscheinend war da so viel Fundament dran, dass der dann seinen Geschäftspartner, den heutigen Casarista-Gründer, den Georg, eingepackt hat und dann sind die im November oder Dezember 2019 extra nach Köln gefahren, um sich mit mir zusammenzusetzen.
Stark.
Dann durfte ich denen quasi die ganze Idee, die ich da irgendwann so 5 Uhr morgens hatte, nochmal mitteilen.
Dann aber hoffentlich nüchtern oder dachtest du, da musst du nochmal so Throwback-Tequila rein?
Nee, das war zum Glück nüchtern.
Sehr gut.
Und dann war das quasi das Opening in E-Commerce. Das heißt, 2020 dann schon im April, glaube ich, bei der Namensfindung geholfen. Und dann von April bis so in den Launch Ende September schon mit im Marketing involviert gewesen. Und dann war quasi das auch so der Transition Case weg von Fitness hin zu E-Commerce. Mhm. Und das war auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich den da dann das Jahr kennengelernt habe.
Aber hast du da dann direkt gemerkt, okay, damit hochpreisigen Produkten habe ich sozusagen eine gute Spezialisierung, Segmentierung sozusagen für mich gefunden? Oder war das halt einfach so, danach ist das quasi so entstanden und man hat mit Casarista gemerkt, okay, das funktioniert irgendwie ganz gut und dann ist da über Word of Mouth sozusagen so ein zweiter Case und ein dritter Case und sowas dazugekommen.
Das war später.
Ja.
Also ich muss sagen, 2020, 2021 haben wir uns viel auch ausprobiert, haben auch andere Cases betreut, auch Sachen, die jetzt nicht direkt mit E-Commerce hatten. Der Fokus ist immer mehr Richtung E-Commerce geschiftet, weil ja auch die Werbeplattform von Meta einfach dafür viel besser ausgelegt war. Und im Grunde genommen war das auch jetzt nicht besonders leicht. Also wir hatten zwar in der Anfangsphase von Casarista so ein bisschen den Rückenwind durch den Lockdown, dass natürlich alle Leute sich ihr Zuhause schöner einrichten wollten. Aber der Average Order Value war damals halt schon 2.500 Euro aufwärts und wir hatten keine Showrooms, also man konnte nirgendwo Probesitzen gehen. Das war, wie gesagt, zu Lockdown-Zeiten irrelevant, ist aber dann später sehr, sehr relevant geworden, weil eigentlich, wenn jetzt gerade eine Pandemie herrscht, ja niemand ein so teures Möbelstück ohne das Probesitzen kauft. Das heißt, wir mussten schon, ich würde sagen, deutlich tiefer in den Case reingehen und halt auch kreativ werden und uns halt wirklich auch überlegen, okay, wie kriegt man das eigentlich vernünftig vermarktet? Diese ganze Herangehensweise, die wir da über die Jahre gelernt haben, das war dann eigentlich das, was, also worüber sich, ich würde sagen, so ein kleiner Know-how-Burggraben entwickelt hat, was uns dann in den, oder mir speziell in den Jahren 23, 24, 25 sehr, sehr bewusst geworden ist, wo dann halt eben, weil ich ja auch andere Agenturen bei Caseris ans Boot geholt habe, denen auch klar geworden ist, hey krass, es ist wirklich nicht so einfach, aber der Case wächst ganz gut. Empfehlen wir den Kevin doch mal weiter an andere vergleichbare Brands, Produkte etc. Genau, daraus hat sich das dann ergeben.
Geil. Aber damit bist du jetzt auch sehr, sehr happy sozusagen, weil, keine Ahnung, ich wüsste jetzt niemanden, wo du so einfach im deutschen Markt quasi hingehen kannst und sagen kannst, ey, der Kollege macht nur hochpreisige Produkte in Meta jetzt. Also das ist schon irgendwie sehr, sehr speziell vom Ding her, aber wenn es halt gut funktioniert, ist doch geil.
Absolut, also ich meine, wir machen nicht nur hochpreisige Produkte. Man muss auch dazu sagen, es ist komplex, gerade weil die Customer Journey ja viel, viel länger ist als bei klassischen Impulskäufen. Ja. Wenn wir jetzt irgendwie von Supplements oder Skincare oder anderen Consumables sprechen. Aber egal, ob du jetzt niedrigpreisiger oder hochpreisiger verkaufst, wenn du es halt wirklich in der absoluten Exzellenz machst, bringt beides eine gewisse Komplexität mit. Ja, also bei, bleiben wir mal beim Thema Skincare, da ist es ja schon so, das Thema Retention beginnt ja in der Akquisition. Das heißt, man muss ja schon sich im Vorfeld Gedanken machen, wie kaufe ich die bestmöglichsten Kohorten ein. Und das kann ja auch eine gewisse Komplexität in den Case geben, auch wenn die Customer Journey kürzer ist. Und bei den hochpreisigen Produkten, ja, die Journey ist länger, die Leute recherchieren mehr, die brauchen mehr Sicherheit, die müssen auch nach dem Kauf besser betreut werden. Aber auch dort, also diese Komplexität, die das mitgibt, es unterscheidet sich, wenn du es in einer absoluten Exzellenz machen möchtest, dann doch nicht so sehr von auch niedrigpreisig, wenn du
hinaus
möchte.
Aber gab es dann sozusagen irgendwann mal Zeiten, keine Ahnung, 2024, 25, wo du gedacht hast, oh shit, hätte ich nicht mal irgendwie besser einen anderen Weg sozusagen eingeschlagen und doch die 17. Supplement-Marke irgendwie betreut oder sonstiges?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich bin sogar sehr happy, dass ich die prinzipiell schwierigeren Cases zuerst hatte, weil, wie gesagt, sich schon ein gewisser Know-how-Burggraben für uns aufgebaut hat, was eben das Hochpreissegment angeht. Und ich würde sagen, wenn man es schafft, diese super teuren Produkte zu verkaufen, dann schafft man es halt auch als Marketer die niedrigpreisigeren gut zu vermarkten.
Also es ist trotzdem am Ende so, dass du sagen würdest, die hochpreisigen Produkte oder High-AOV-Sachen sind tendenziell erstmal ein bisschen schwieriger zu vermarkten, weil die Customer Journey einfach länger ist, oder?
Für den Erstkauf, ja. Aber wie gesagt, wenn du beides in absoluter Exzellenz machen willst, sind auch niedrigpreisige Produkte nicht weniger komplex. Und das ist am Ende einfach nur ein Switch im kaufmännischen Denken. Also das ist halt bei den Hochpreisprodukten, musst du ja den User immer best informiert von Stage A nach B nach C transportieren, so, und immer dich hinterfragen, so, während er quasi gerade durch diese Consideration Phase geht, welche Fragen stellt er sich? Und um das herauszufinden, muss man so die Customer Journey ein bisschen reverse engineeren. Und bei den anderen Cases ist es halt einfach so, ne, du musst deine Retention-Zahlen sehr gut im Blick haben. Du musst auch beim Thema Produktentwicklung, glaube ich, gewisse Themen, die du im Marketing lernst, schneller dort einfließen lassen. Also auch da ist ein hohes Maß an Komplexität irgendwann möglich.
Ja. Ja, okay, verstehe ich. Lass uns noch mal, bevor wir weiter in das High-Ticketing-Game sozusagen einsteigen, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ja, puh. Darf ich da mehrere Personen nennen?
Klar, ich bin gespannt.
Also,
für jede von deinen Persönlichkeiten gerne eine Person.
Businesstechnisch glaube ich Henry Kravis, der Gründer von KKR. Mhm. Der hat viel gesehen, viel erlebt. An der Stelle auch das die Buchempfehlung Barbarians at the Gate.
Mhm. Nie von gehört, aber klingt spannend.
Ja, auf jeden Fall mal abchecken. Ich glaube, von dem kann man businesstechnisch sehr viel lernen. Hat ja auch mit das größte Private Equity Unternehmen aufgebaut. Genauso glaube ich Mark Andreessen. Mhm. Von
Andreessen Horowitz.
Genau. Ja. Von dem schaue ich mir im Moment sehr viele Podcasts an. Ich finde, der hat sehr viele sehr spannende Takes im Moment. Auch da Tipp einmal Retard Maxing bitte bei YouTube eingeben und sich das mal angucken. auch sehr spannend. Ja, und ich glaube, so dann aus der Sportwelt wäre Michael Jordan extrem interessant. Also hier die Netflix-Dokumentation The Last Dance hat mich,
wirklich krass, ne?
Hat mich brutal abgeholt. Und ich glaube, mal mit dem sich ein bisschen unterhalten und mal so ein bisschen so in sein Mindset da reinschnuppern zu dürfen, so aus erster Hand, das glaube ich, hätte auf alle Lebensbereiche auch krassen Impact. Klar ist, der war der auch irgendwo ein bisschen
Gaga.
Ja, ein bisschen Wahnsinn.
Ja.
So, aber das haben ja so die Goats an sich. Und ja, ich glaube, das wäre schon spannend.
Aber alle drei gleichzeitig beim Dinner wäre auch ein bisschen Overkill, oder?
Ja, natürlich. Also, ne? Also ich...
Einer, das stelle ich mir sehr witzig vor, aber auch auf der anderen Seite.
Ja, ich muss mir mal so ein AI-Projekt irgendwo bauen, wo ich so das ganze Wissen von denen irgendwie so reinpacke und dann stelle ich denen Fragen. Nein, also das sind so die drei Persönlichkeiten, die ich jetzt gerade mit am spannendsten finde.
Ja, okay, geil. Gab es irgendwie so früher so einen Kindheitsheld von dir, wenn du für den FC gespielt hast, dass du irgendwie gesagt hast, ey, ich muss den oder so unbedingt mal treffen?
Oliver Kahn.
Ja?
Ja, ja.
Als Bayern-Fan.
Ja. Ja.
Natürlich, fair.
Ja. Durfte den dann halt auch mal treffen. Das war 2002, kurz nach der WM.
Da war ich 3. Stark, ja. Aber du warst auch nicht viel älter, oder?
So nee.
8 oder so?
93er Jahrgang. Ja. Ja. So, da stand ich dann im Oliver Kahn-Trikot und Kappe vom Mönchengladbach. Nicht Mönchengladbach. Also, die haben in Mönchengladbach gespielt und mein Vater hatte das über Kontakte irgendwie so arrangiert, dass wir nach dem Spiel quasi zum Bayern-Bus durften. Und dann sind da die ganzen Bayern-Spieler vorbeigekommen. Giovanna Elba, Mehmet Scholl und Oliver Kahn hat dann gesehen, dass ich da halt eben im Trikot und mit seiner Käppi stand, hat sich dann richtig Zeit genommen. Und auch Unterschriften geben und alles. Und das war schon ziemlich cool.
Ja, okay. Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr cool vor.
Und der wäre auf jeden Fall früher die Person gewesen.
Ja. Vor dem Business wäre es auch egal gewesen. Ja, ja. Hey Moritz, was sagst du eigentlich zu Chatamin?
Sehr, sehr gute Frage, Marvin. Chatamin ist für mich das spannendste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing im E-Com geht. Brands können damit ihre Kunden direkt über WhatsApp erreichen, von automatisierten Nachrichten über Service bis dann wirklich zu kompletten Chatflows. Das Ganze ist easy integrierbar in Systeme wie Shopify oder Klaviyo und sorgt einfach für mehr Umsatz durch besseren Kundendialog. Meine Empfehlung wäre auf jeden Fall, jetzt auf chatamin.com umsehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin vereinbaren.
Ja, okay, geil. Dann lass uns doch nochmal weiter ins High-Ticketing sozusagen einsteigen oder High-AOV. Wie würdest du das Ganze sozusagen eigentlich nennen? Also wenn du jetzt Elevator-Pitch machst, was sagst du? Bevor ich jetzt hier die ganze Zeit High-Ticketing sage und du sagst, was labert der Typ da eigentlich?
ich würde sagen, für Produkte, wo es sich lohnt, die Customer-Journey zu verstehen.
Mhm.
Weil ich finde den High-Ticket, High-Price, das passt schon. Mhm. Aber ich glaube, Customer Journeys worth understanding und Products worth explaining, so das passt, okay. Passt da eigentlich auch ganz gut.
Ja. Gibt es sozusagen da irgendwelche Sachen, wo du standardmäßig weißt, okay, du hast es eben, glaube ich, schon so ein bisschen gesagt, du musst halt die einzelnen Awareness-Phasen sozusagen viel, viel mehr im Blick haben und dann halt für jede Phase gucken, wo die Person sich welche Frage stellt. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, wo du sagst, die kannst du eigentlich immer wieder anwenden und das ist so ein Standard-Playbook, das funktioniert eigentlich richtig gut?
Also Kundenverständnis und auch das ganze Thema Awareness-Stufen, Market Sophistication, das ist allgemeingültig. Das brauchst du für jeden E-Commerce-Case. Was ich bei Hochpreisprojekten immer sehr, sehr relevant und wichtig finde, sind die sogenannten Customer Journey Set Pieces. Also was sind eigentlich so essentielle Punkte, die in der Kundenreise nicht fehlen dürfen? Das kann zum Beispiel ein Musterkauf sein, dass man sich erstmal Muster nach Hause bestellt. Wir haben ja hier Akustikpaneele, da bestellt man sich in der Regel erstmal Muster oder wenn man Plissés macht, dann bestellt man sich da auch erstmal Muster. Wenn man sich ein Möbelstück kauft, stellt man sich auch erstmal Stoffmuster. Das zum Beispiel. dann ist aber auch das Thema, gerade wenn es hochpreisig ist, und wir betreuen ja auch primär achtstellige Brands, die auch irgendwo eine Offline-Präsenz haben, Thema Showroom oder auch, wir haben einen Case, wo wir betreuen wir auch gemeinsam Kunst, Kunstgalerien, wo man sich dann halt auch wieder die Fragen stellen muss, okay, wenn die halt Muster bestellt haben, was ist der nächste Step? In der Regel dann, dass sie halt die Offline-Location aufsuchen und sich dann vor Ort auch nochmal ein Bild machen wollen und überzeugen wollen. Wie baue ich das auch wieder in den Marketing-Funnel ein? Wie schaffe ich die perfekten Synergien zwischen online, die Leute schon einmal natürlich initial abholen und Richtung Kauf lenken, aber halt auch darauf verweisen, hey, komm uns besuchen, lass dich vor Ort beraten, das ist ein geiler Service. Das muss mit einfließen. Und dann natürlich, man kann nicht ausschließlich nur, wenn man schon einen gewissen Scale erreicht hat, von den Optimierungszielen nur auf den Kauf optimieren. Dafür sind zu viele Zwischensteps dabei. Und dafür muss man dann halt wieder die Customer Journey reverse engineeren und halt auch wieder überlegen, okay, was sind die einzelnen Zwischenstationen, die der User hat und wie kann ich dort Optimierungsziele bauen, auf die du dann quasi auch optimierst, also den Algorithmus in die richtige Richtung lenkst. Also um das zusammenzufassen, Customer Journey reverse engineeren, schauen, welche Micro-Conversions sind die, die auch wirklich mit einer gewissen Intention verbunden sind und auch zum Kauf führen. Und dann wieder, was sind die einzelnen wichtigen Stationen in der Customer Journey, die ich in mein Marketing-Message mit Messaging mit einfließen lassen muss.
Gebt ihr dann beim Reverse Engineering sozusagen den einzelnen Steps auch irgendwie einen bestimmten Wert? Also sagt ihr, ein Besuch in der Galerie ist uns 56 Euro wert, lieber Facebook-Algorithmus, dann weiß, damit der quasi irgendwie besser weiß, okay, das, keine Ahnung, das macht man ja irgendwie beim Cost of Acquisition und sowas dann sozusagen halt auch, dass man ungefähr weiß, okay, das soll Zielwert sein. War zumindest früher, als ich nochmal Meta-Ads geschaltet habe, so. Ich weiß nicht, wie tief das heute sozusagen noch klar an so Zielwerte und sowas rangeht. Aber gehört das dann auch dazu?
Jein. Also okay. Man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie da Value-Parameter oder sowas mitsenden, sondern es wird schon einfach für jede Mikro-Conversion auf Basis des Average Order Values, den du dann irgendwann in der Zukunft erwarten kannst, CPL oder Cost per Conversion dann halt errechnet. Das bleiben wir mal zum Beispiel bei einem Case, wo es einen Online-Konfigurator gibt. Also wir wissen, was darf uns ein Kauf kosten oder Neukunde, was darf uns die Stoffmusterbestellung kosten, was darf uns eine gespeicherte Konfiguration kosten. Was dürfen uns zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Konfigurationsschritten kosten und was darf uns ein Konfigurator-Einstieg kosten?
Das heißt, ihr habt die Zahlen aber alle quasi im Kopf. Der Part, den ich jetzt falsch gesagt habe, war, dass ihr das quasi in Meta mitgeben müsst. So. Genau. Aber es also, gibt diese Zahlen runtergebrochen sozusagen bei euch intern, aber die müssen nirgendwo mitgeschickt werden.
Genau. Oder was auch zum Beispiel eine Möglichkeit ist, ist, dass man sich anguckt, okay, wenn das Thema Add-to-Wishlist in einem Case sehr relevant ist, welche Ads zum Beispiel generieren eigentlich den höchsten Ad-to-Wishlist? Mhm. Also vom Value her.
Ja.
Dass man weiß, okay, welche Ads haben einen Impact darauf, dass die Leute sich prinzipiell teurere Produkte abspeichern und halt für den Kauf in Betracht ziehen. Also sowas guckt man sich schon an. Im Grunde genommen aber alle Optimierungen und auch Media-Buying-Decisions, die man dann tätigt, die macht man nie isoliert auf nur eine dieser Metriken, sondern man guckt sich immer das Gesamtpaket an.
Das wäre nämlich jetzt, glaube ich, meine nächste Frage gewesen, weil im AB-Testing on-site auf dem Online-Shop bin ich eigentlich immer ein Freund davon, trotzdem in jeder Entscheidung ein Revenue per User oder Conversion Rate oder sowas als finale KPI-Entscheidung sozusagen festzulegen und die anderen halt als Supporting ranzuziehen, weil wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich optimiere auf ein Add-to-Card und ich schaffe es irgendwie, die Add-to-Card-Rate um 10% zu erhöhen, dann ist halt in keinem Prozent der Fälle sichergestellt, dass die Person, wenn die was in den Warenkorb mehr gelegt hat, auch kauft. Vielleicht pushe ich die, obwohl die noch in der Awareness-Phase ist, jetzt schon was in den Warenkorb zu legen, dann lässt sie es einfach im Warenkorb liegen und kauft dann nicht. Dann habe ich erstmal auf dem Papier gute Ergebnisse mit irgendwie 10% höherer Add-to-Card-Rate, aber niemand kauft, dann ist dem Kunden ja auch nicht geholfen. Wie geht ihr sozusagen das an? Muss das sozusagen dann, dadurch, dass dieser Awareness-Funnel einfach so viel länger ist, da zusammenhängend immer quasi in Betracht gezogen werden und um zu schauen, okay, Step 1 ist Musterbestellung, wenn der um 10% steigt, dann wissen wir, dass eigentlich auch Step 2 irgendwie Showroom-Besuch um 3% steigen müsste oder sonstiges.
Also so eins, also lassen wir mal den Showroom-Besuch oder Galeriebesuch und sowas mal außen vor, weil das ist sehr schwer trackbar. Mhm. Wir haben uns da über die Jahre die verschiedensten Gedanken gemacht, wir haben da auch verschiedenste Systeme. Was wir uns eigentlich nur angucken ist so, wie viele Walk-ins gibt es in der Woche? Mhm. Und wir bewerben es, aber wir overengineeren das jetzt nicht.
Ja.
Prinzipiell sehen wir schon eine starke Korrelation, wenn jetzt eine gespeicherte Konfiguration teurer wird, dann wird der Stoffmusterpreis teurer und wenn der Stoffmusterpreis teurer wird, dann wird auch die Kundenakquisition hinten heraus teurer. Mhm. Also das hängt schon sehr stark miteinander zusammen. Mhm. Und auch da wieder wird jede Metrik dann in der Reihenfolge von was hat ein Konfigurator-Einstieg gekostet, was hat uns eine gespeicherte Konfiguration gekostet und so weiter. Das wird dann einmal komplett durchgeguckt. Was dann aber auch immer wichtig ist, sind zwei Faktoren. Nummer eins, man muss sich immer so ein bisschen auch an der Saisonalität orientieren. Welcher Phase befinden wir uns gerade? Also gerade so Home Interior ist ja ein sehr dominanter Angle auch bei uns oder sehr dominanter Vertical bei uns in der Agentur. Da hast du halt einfach auch zwischen Januar und bis Ende März ganz andere Metriken, genauso in Q4 wie dann halt über Q2 und Q3 hinweg.
Ja.
Das muss man immer so ein bisschen auch in der Betrachtung mit einbeziehen. Das heißt, gerade so Q1 müssen die Leadpreise nochmal deutlich günstiger ausfallen, weil du hast ja auch Reichweitenarbitrage aufgrund der niedrigeren Werbekosten und all sowas. Ja. Und was wir auch immer so ein bisschen versuchen einzurechnen, also den Tipp kann ich auch nur mitgeben, ist, dass man nicht denkt, dass halt die Quoten von Jahr zu Jahr gleich bleiben. Also gerade auch, wenn man sich so makroökonomisch das alles anguckt, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, einfach so zu kalkulieren, dass man davon ausgeht, dass die Leute auch weniger konvertieren oder den Kauf länger aufschieben, länger zurückhalten. Und dann sind wir beim nächsten Faktor, das ist eben der Time-Lag. Wenn ich diese Mikro-Conversions mir angucke, muss ich halt auch ausgehend von jeder Mikro-Conversion ungefähr wissen, wie lange dauert das jetzt noch, bis die Person wirklich kauft, also eine aktive Kaufentscheidung trifft. Da sind Kundenumfragen enorm wichtig, da ist es auch enorm wichtig, immer diesen Click-Based-Time-Lag zu messen, damit man dann halt in der Budgetaussteuerung nicht nur blind auf den CPL guckt, oder den Cost per Conversion, den man für jede Mikro-Conversion festgelegt hat, sondern halt eben auch weiß, okay, die Leute, die jetzt dieses spezielle Conversion-Event ausgelöst haben, die brauchen wahrscheinlich noch 3 Monate, bis die überhaupt eine Kaufentscheidung treffen. Dass man das halt eben auch mit einrechnet.
Kannst jetzt nicht einfach Last 7 Days Attribution Window machen und dann darauf Vollgas geben, ja.
Also man guckt sich schon im Media Buying selber kürzere Zeitfenster an, um halt eben zu schauen, okay, wie kriege ich jetzt die ganzen Mikro-Conversions, die ich eben genannt habe, optimiert. Aber bis die sich dann wirklich im Net Revenue niederschlagen, da muss man halt eben dann den Time-Lag für im Auge behalten und dann halt eben auch wieder die Liquiditätssituation des jeweiligen Unternehmens, weil klar, ich kann immer weiter auf Leads ballern, aber wie gesagt, irgendwann
geht halt das Geld aus und muss im Prinzip Hoffnung anwenden, um zu gucken, dass dann noch quasi was bei rumkommt. Ja.
Genau.
Was sind denn dann so die, ich sag mal, wichtigsten Punkte, wenn du jetzt sagst, okay, du hast schon ein gut funktionierendes Setup, machst mit deiner Brand irgendwie im hochpreisigen Segment 8, 9, 10, 12 Millionen Jahresumsatz, wie skalierst du das Ganze dann sozusagen weiter? Gibt es da dann irgendwie spezifische Sachen, die noch dazugenommen werden? Oder weil sonst gefühlt kommen irgendwie viel Landingpages bei Supplement Cases oder sowas mit dazu. Dann gibt es irgendwie ein Abo, wo du nochmal mehr Revenue oder sonstiges dann mit rausholen kannst. Aber wie ist das bei so teuren Produkten? Weil ich glaube, es gibt jetzt nicht das Casarista-Überraschungsabo, wo du jeden Monat ein neues Möbelstück zugeschickt bekommst oder so.
Nee, das stimmt. Also man muss es ja auch wieder vielschichtig betrachten. Ne? Also ich glaube, gerade so auch diese kaufmännischen Entscheidungen sind sehr relevant. Wie entwickle ich mein Produkt weiter? Also gibt es auch Learnings, die ich im Marketing für das ans Produktteam weitergeben kann, die in die Produktentwicklung einfließen, die dafür sorgen, dass wir vielleicht irgendwo eine Produkt- oder Markendifferenzierung kreieren können. Das ist irgendwann wichtig, weil man sich damit natürlich auch sein Addressable Market größer macht.
Ja.
Allgemein Produktsortiment, Erweiterung, natürlich auch immer super relevant, das auf der kaufmännischen Seite. Dann, klar, man kann halt auch anfangen mit Conversion Rate Optimierung, Landing Page Testing und so, also das, was man auch bei niedrigpreisigeren Produkten macht. Aber ich glaube, vor allen Dingen noch spezifischer, wenn wir jetzt beim Thema Meta-Ads sprechen, in einzelne Personas reinzugehen und halt auch wirklich zu verstehen, was ist denn jetzt eigentlich denen ihre spezielle Kaufintention? Warum ziehen die jetzt auch die Lösung, die ich vermarkte, wirklich in Betracht? Und das noch stärker auszuarbeiten, das ist ein Punkt natürlich. Also klassisch über die Creative Strategy. Ich glaube, damit erzähle ich auch nichts Neues, aber das gilt es dann halt einfach auszuweiten und detailreicher auch zu machen. Und gleichzeitig aber auch wieder zu überlegen, dafür haben wir auch eigentlich eine ganz coole Case Study bei uns auf der Webseite, wie kann ich auch Angles oder auch unterschiedliche Käufergruppen innerhalb eines Ad-Konzeptes, wenn ich das mal so sagen darf, fusionieren, sodass ein und dieselbe Werbeanzeige viel größeren Markt erreicht. Also in dem konkreten Beispiel ging es darum, dass vorher die Angles Beauty und Medical, die das Produkt beide gelöst haben, isoliert beworben worden sind und auch isoliert gewachsen sind. Aber in dem Moment, wo im Grunde genommen beide Konzepte stärker miteinander verwoben worden sind, hat das der ganzen Brand nochmal einen stärkeren Push gegeben. Die haben das dann auch wieder zum Anlass genommen und auf Basis dessen auch wieder ein Produkt entwickelt, was diesen Need dann besser abdeckt.
Ja.
Und ich glaube, viele kaufmännische gute Entscheidungen sind dann relevant, die dann bis ins Marketing halt durchsickern.
Aber am Ende ist es sozusagen so, dass du sagen würdest, du bist wahrscheinlich viel, viel mehr noch in diesen Brands dann mit drin und ja, jetzt nicht einfach nur externer Media-Buyer, der gesagt bekommt, mach mal bitte das und setzt, mach mal bitte X, setz Y um, so.
Ja.
Sondern du hilfst dann auch sehr, sehr viel mit strategisch zu entscheiden, was quasi Next Big Step sein könnten.
100%. Also es geht daraus oder darum, wirklich all die Learnings, die wir ja erzielen, und das ist ja das Schöne beim Performance-Marketing, dass du so schnelles Feedback bekommst, wirklich halt auch ans Founder-Team oder an den CMO halt weiterzutragen und dann halt auch Teil halt Growth Consulting. Also ich glaube auch, dass Growth Consulting auch ein underrated Part unserer Dienstleistung ist.
Mhm.
Also wir schalten uns ja konkret in das Thema Angebotsgestaltung so ein bisschen mit ein. Mhm. Creative Strategy helfen wir auch mit. Content Production haben wir ausgelagert, also das ganze Thema Video-Ads, weil ich da auch ein Freund davon bin, ich möchte überall mit Spezialisten zusammenarbeiten. Und es gibt halt einfach sehr, sehr gute, reine Creative-Agenturen.
Ja.
Ich habe nie eine Content-Produktion aufgebaut und teilweise gibt es ja Leute, die haben dann irgendwie schon, seitdem die 14 sind, eine Kamera in der Hand gehalten. Das heißt, da handpicken wir dann für unsere Kunden die Creative-Agentur und briefen die dann von dem, was wir halt an Customer Insights haben und was wir natürlich auch im Ad-Account sehen. Und dann haben wir dieses Strategic Media Buying und die Daten, die sich daraus ergeben, das, was wir in der Datenanalyse sehen, das nutzen wir dann für so ein holistisches Growth Consulting. Und da kommen dann halt auch viele Ratschläge hinsichtlich dieser kaufmännischen also Entscheidungen, die dann.
Aber braucht es das sozusagen schon, wenn du jetzt eine Brand bist, die irgendwie 3-4 Millionen Umsatz macht, oder hat das halt wirklich erst so wirklich einen Mehrwert, wenn du achtstellig bist und dann pushen willst?
Ich würde sagen, in der aktuellen Umfeld kann man gar nicht damit früh genug anfangen.
Mhm.
Es wird aber mit zunehmender Größe immer relevanter.
Okay. Ja. Also ich weiß nicht warum, aber du lieferst mir die perfekten Steilvorlagen in meinem Kopf, in meinen Fragen. Du hast aktuelles Umfeld angesprochen. Gab es irgendwas, wo du sagst, ey, das hat sich in den letzten 3, 4, von mir aus auch 6 Monaten so massiv verändert, dass du gesagt hast, keine Ahnung, Anfang des Jahres hat Y noch funktioniert und jetzt geht das eigentlich gar nicht mehr, was Media Buying oder beziehungsweise deine Dienstleistung generell angeht?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist nicht einfacher geworden. Total betrachtet. Der April war jetzt halt auch ein, muss ich sagen, komischer Monat. Also super gut in den Monat reingestiegen, eingestiegen. Ich glaube, bei allen Brands. Und dann irgendwie so zur Mitte des Monats, vielleicht durch diese Unsicherheit, was Energiepreise angeht, durch die aktuelle Krise, die wir da haben, ist eine stärkere Kaufzurückhaltung auf jeden Fall wieder wahrzunehmen. Das heißt, ich würde den Fokus stärker darauf legen, auch für den Sommer jetzt, wie kann ich Incentives kreieren? Und das muss nicht heißen, dass man unbedingt jetzt immer nur den nächsten Sale macht, aber wie kann ich Incentives generieren, die auch eine gewisse Urgency, also die auch eine gewisse Urgency mitbringen, dass man halt versucht, diesen Time-Lag, den man halt eben hat zwischen Discovery, Consideration und dann halt wirklich auch dem Kauf des Produktes zu verkürzen, weil sonst wären wahrscheinlich die Cash-Conversion-Cycles und so noch viel länger, weil halt eben die Leute auch so ein bisschen ihr Geld zurückhalten. Das ist so ein bisschen, was ich hier so auf dem Top-Level sehe. Was ich ansonsten auf einem Mikro-Level sehe, ist, dass der Creative Similarity Score in Meta eine große Rolle spielt. Also das muss man schon echt beim Creative Testing berücksichtigen, dass man dort sich nicht zu krass mit irgendwelchen Cluster-Risiken quasi, weil alle Creatives zu ähnlich sind, wie soll ich sagen, verfängt. Weil sonst Meta halt auch sehr schnell den ganzen gesamten Ad-Spend nur auf ein, zwei Konzepte lenkt und dann bist du halt wirklich maximal abhängig von wenigen Creatives und du willst ja immer eine breite Diversifikation im Ad-Account haben. Also diese wirklich Ad-Format-Varianz, das ist, glaube ich, noch wichtiger, als dass man immer wieder den Best-Performer das nächste Mal iteriert. Also ich würde auf jeden Fall jetzt immer lieber zusätzliche Varianten und zusätzliche Formate antesten gegenüber das, was in der Vergangenheit gut performt hat, dass wir das versuchen, immer wieder neu zu erfinden.
Ja, okay, das klingt aber für mich auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, das hat sich dann sehr rapide gewechselt, weil so vor einem Jahr oder so hat wahrscheinlich noch jeder davon gesprochen, wie wichtig es ist, quasi Iterationen zu fahren, generell davor die Jahre auch schon. Aber wenn du jetzt halt sagst, okay, es braucht eher neue Ad-Konzepte, dann ist das schon was sich wahrscheinlich jetzt stark gerade gewandelt hat.
Ja, und das hat auch wieder Einfluss aufs Media-Buying. Also du kannst jetzt ja mittlerweile auch überlegen, dass du Scaling-Kampagnen halt eben auf Basis von Personas baust. Also ich würde immer empfehlen, natürlich im Ad-Account selber nach Produktgruppen zu unterteilen, dass du erstmal viel besser gegenrechnen kannst, wie viel Ad-Spend jage ich auf welche Produktgruppe, was macht diese Produktgruppe wieder prozentual von meinem Umsatz aus, dass ich das gegenchecken kann, okay, wie profitabel ist eigentlich eine gewisse Produktgruppe, weil da oftmals halt auch sehr viel Performance auf der Spur liegen gelassen wird, weil es wird halt bei uns jetzt nicht, aber ich mache ja auch den einen oder anderen Account Audit oder hypothetisch, viel einfach in einen Topf geworfen, wo Meta dann natürlich entweder das günstigere Produkt bevorzugt in der Auslieferung oder halt einfach Ads auswählt, die sehr stark im Engagement sind, aber dann halt andere Ads, die sehr stark helfen dem User im Decision-Making, dann halt von der Ad-Spend-Verteilung halt, wie soll ich sagen, zu wenig abgibt. Und das ist auch wieder so ein Thema bei Hochpreis-Produkten. Ich bin großer Fan davon, Ad-Accounts zu konsolidieren und möglichst effizient auszurichten, aber man muss immer darauf Acht geben, dass für die verschiedensten Awareness-Stages, die es halt eben gibt, auch die richtigen Ads, den Ad-Spend abbekommen, im richtigen Verhältnis. Und wie gesagt, wenn du ein zu hohes Cluster-Risiko hast, weil deine Ads zu krass ähneln, dann machst du dir auch deinen Markt kleiner. Ich habe eben davon gesprochen, so die besten Growth-Cases, die wir haben, die gucken eher, wie machen sie ihren Markt größer. Und das kriege ich halt auch vor allen Dingen, welche Produkte vermarkte ich, aber dann halt auch, welche Creative Diversification habe ich im Ad-Account selber drin?
Ja, okay, fair enough. Gibt's bei euch jetzt gerade irgendwas, ich glaube, das könnte man in jedem Podcast diese Frage stellen, wo du sagst, ey, da kann ich KI-Integration, Automatisierung super krass verwenden und das wird einfach den Markt übernehmen. Keine Ahnung, es gibt ja, ich weiß nicht wie lange schon, ich habe am Wochenende das erste Mal davon gehört, jetzt irgendwie Manus als Meta-eigene KI, die sozusagen über den Werbeaccount dann nochmal mit dir gemeinsam drüber guckt, wo du dann mit der philosophieren kannst. Was gibt's da noch so? Du bist ja auch, viele unserer Gespräche haben sich genau über dieses Thema gedreht, deswegen hol mich da mal in deine Gedankenwelt rein.
Also erstmal die nächsten 12, 18 Monate, die werden super, super spannend. Also es wird sich ganz viel verändern. Ich würde behaupten, alle Agenturen. Auch unser Geschäftsmodell muss sich verändern durch diese ganzen Entwicklungen, die stattfinden. Auch wenn man jetzt so sieht, was mittlerweile mit gerade auch in der Content Production mit Plattformen wie Hixfield, Nano Banana, Cloud Design jetzt auch ganz, ganz neu möglich ist. Also ich glaube, das Thema so, also ich würde jetzt ungern ein Grafikdesigner sein, der nur Grafikdesign kann. Ne? Also ich glaube, man muss gucken, dass jeder sich irgendwie so, wenn er noch nicht Marketer ist, noch stärker als Marketer auch ausrichtet, um zu verstehen, warum kaufen die Leute, warum funktioniert etwas so, wie es funktioniert. Das heißt, ich glaube, abgesehen davon, dass man KI aktiv nutzt, sollte man sich selber nochmal da drin weiterbilden, die richtigen, zeitlosen Marketing-Fundamentals in- und auswendig zu beherrschen. Weil darauf wird es am Ende ankommen, dass man dann auf Basis dieser Fundamentals die AI
steuern kann,
solange wie sie noch gesteuert werden muss, wenn man so sagen darf. Das erstmal so als auch wieder aus der Top-View. Genau, was oder wo verwenden wir das? Also das Manus angesprochen, die AI, die jetzt ja auch dann Meta gekauft hat, die haben wir ja jetzt eigentlich schon in allen Kundencases am Start. Die hat bis jetzt nur View-Rechte, aber was da halt das Coole ist, man kann sich halt sämtliche Reports, die für das Media Buying, auch fürs Decision Making entscheidend sind, halt viel, viel schneller ziehen oder auch zur Verfügung stellen lassen. Das heißt, man überlegt pro Account, wie ist mein Decision Tree, worauf achte ich, welche KPIs, und wenn die sich so und so verändern, dann würde ich im Grunde genommen die und die Anpassung vornehmen. Und diesen Entscheidungsbaum, den kann man im Grunde genommen in einen Manus-Skill übertragen, den dann für den jeweiligen Ad-Account hinterlegen und sich zum Beispiel einmal die Woche zuschicken lassen, so dass der Media Buyer nicht mehr groß selber durch den Ad-Account gehen muss und sich alles, was man sich sonst angucken würde, separat anguckt, sondern halt einfach schon weiß, okay, ich muss jetzt die und die Anpassung vornehmen, weil der aufbereitete Report mir schon durchgeschickt worden ist. Ja. Das ist ein großes Zeitersparnis. Genauso Anomalie-Detection, dass man immer wieder jeden Tag alle 24 Stunden oder auch es gibt ja auch die Accounts, gerade wenn du niedrigpreisiger machst, die sehe ich ein bisschen mehr so als die Daytrader-Accounts. Die sind weniger stabil wie die hochpreisigen Ad-Accounts.
Da muss man am Dienstag auch richtig arbeiten im Ad-Account,
Da
was rauszuholen.
An mehreren Wochentagen. Ja. da würde ich zum Beispiel so diese Anomalie-Detection häufiger triggern lassen. Aber dass man die auch hat, dass wenn irgendwas krass von der Benchmark abweicht, dass man dann da halt eben einen Push bekommt. Internationale Accounts, Country Reports sind super wichtig, dass man, wenn man irgendwie in 20 Ländern unterwegs ist, auch wirklich checkt, welche Länder kann ich vielleicht stärker pushen, welche Länder sollte ich vielleicht rauskicken, welche Länder weisen Potenzial auf, aber da komme ich mit englischsprachigen Creatives zum Beispiel nicht mehr weiter und sollte lokalisieren. Auch so ein Report kann man sich da super gut mitziehen. Und was auch super geil ist, ist Incremental Reach Report und Audience Overlaps wieder zu betrachten. Also welche Kampagnen und auch Testing-Adsets vielleicht überlappen. Also wo biete ich mich eigentlich in der Auktion nur selber hoch? Und wo erreiche ich vielleicht auch im Creative Testing, wenn wir wieder beim Thema sind, Markt vergrößern, netto neue Personen? In welchen Angle, wo habe ich noch mehr Skalierungspotenzial, was ist meine CPMR dort, also CPMR Cost per Miles Reached, was kosten mich wirklich 1000 erreichte Personen und nicht 1000 Impressionen. Ne? Solche Reports machen mit Manus sehr viel Sinn, also dass man Skalierungspotenzial entdeckt, was vorher nur mit stundenlanger Recherche möglich wäre.
Also einfach Stand jetzt, die Sachen, die du gesagt hast, einen würden wahrscheinlich einen guten Media Buyer oder Creative Strategist, also gute Personen, die bei euch in der Company arbeiten können, sehr, sehr viel effizienter machen, weil sie halt einzelne Reports einfach schon vorgefiltert liefern, einzelne Alerts sozusagen rausschicken, falls es Anomalien gibt oder sonstiges.
Genau.
Und man wird einfach dadurch sehr viel schneller, weil man halt gebündelt schon Informationen bekommt und sich nicht alles selber raussuchen muss.
Genau. Also Man wird schneller und hat dann wiederum mehr Zeit für Aufgaben, die einen langfristig gesehen deutlich größeren Hebel haben. Und dann natürlich auch so beim Thema Auswertung von Customer Insights oder Auswertung von den Business KPIs, da kann man natürlich auch der AI einen größeren Chunk an Daten zur Verfügung stellen und auch da wieder mit den richtigen Prompts halt auch vielleicht Blindspots finden, an die man so vorher nicht dran gekommen wäre. Wobei man aber auch sagen muss, es ist, glaube ich, super wichtig, egal was man mit AI macht, immer so dieses Context-First-Thinking an den Tag zu legen, also immer zu überlegen, gebe ich der AI, die ich gerade nutze, den bestmöglichsten Kontext zu dem Case, den ich mir anschaue. Und dann im zweiten Step überlegen, wie baue ich den initial besten Prompt. Wir haben zum Beispiel dafür in Claude so ein Prompt Engineering Skill gebaut, dass, wenn es eine wiederkehrende Aufgabe ist, die das erste Mal quasi mit AI getriggert wird, dann müssen wir erstmal, wenn der geile Kontext da ist, einen richtig guten Prompt bauen, bevor wir überhaupt in die Aufgabe reinsteigen. Genau, damit wir da auch das Maximum an Output rausholen und wirklich das Halluzinieren und den AI-Slop auf ein Minimum reduzieren. Genau.
Was ist deiner Meinung nach oder so von deinem Gefühl her sozusagen das Potenzial davon? Also ist es jetzt gerade schon so, dass du sagst, ey, mit dem aktuellen Stand von den Manus-Sachen, die wir haben, müsste ich eigentlich noch 2 weitere Mitarbeiter eigentlich einstellen, wenn ich die Sachen gerade nicht mehr hätte, um den Workshop zu bewerkstelligen? Oder kann das auch gar nicht irgendwie von Menschen gemacht werden, weil es halt so viel Sachen ist, die automatisiert und schnell kommen? Also wie sehr sitzt am Ende nur noch ein Kevin Kreuzberg vor seinem Mac oder Mac Mini oder sonstiges und steuert das Ganze mit irgendwie 3 Voice Notes am Tag?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, im Moment sind wir noch in der Phase, wo, wenn ich jetzt von uns auch sprechen dürfe, wir haben ja ein kleines Team und dafür auch einen großen Workload, muss man ja sagen, bin ich eher in der Phase, okay, ich muss mehr Leute einstellen, die im Idealfall auch schon sich mit AI beschäftigen oder denen ich unsere AI-Workflows dann auch beibringe. Das ist auch so ein spannender Gedanke, den ich gerade habe. Wie verändert sich dieser ganze AI-Einsatz auch für das Anforderungsprofil, das ich im Recruiting habe? Also ich bin gerade zum Beispiel unsere ganzen Stellenausschreibungen am Überarbeiten, weil sich halt eben ja schon die Arbeitsweise gerade sehr stark am Verändern ist.
Ja.
Und ich würde gerne mehr Leute einstellen, also die richtigen Personen natürlich in den richtigen Rollen, damit ich selber mehr Zeit habe, diese ganzen Systeme, die uns langfristig produktiver machen und beim Kunden für bessere Ergebnisse sorgen, weil wir schneller werden oder allgemein effizienter und effektiver, dass ich dafür mehr Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen. Also das ist eigentlich gerade mein Take. Und dann, wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, wird natürlich spannend, was macht man dann nachher alles über AI-Agenten. Ne? Also wie baut man sich quasi ein Orchester an AI-Agenten, die auch vielleicht untereinander vernetzt sind? Und wie führen die verschiedene Rollen aus? Ne? Da gibt es ja auch jetzt mittlerweile etwas, das nennt sich Paperclip. Da baut man im Grunde genommen mit verschiedenen AIs so einen Org-Chart auf und gibt denen verschiedenste Rollen und man selber agiert nur noch als Board, das im Grunde genommen Aufgaben reingibt, freigibt, Budgets freigibt. Budget ist in dem Sinne so, wie viele Tokens
darfst du verwenden?
Genau. Mittelfristig wird es wahrscheinlich dahin gehen. Und jetzt kurzfristig ist es vor allen Dingen, glaube ich, selber viel Zeit als Founder da rein investieren, das wirklich verstehen, überlegen, was hat das dann für Implikationen in der Zukunft auf mein Unternehmen und halt schauen, dass man rechtzeitig diese Systeme aufbaut.
Ja. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ey, von dem Ding bin ich gerade absolut begeistert? Das muss sich jeder irgendwie angucken. Ich meine, du hast bei der ersten Frage schon bei den Personen ordentlich viel Content rausgehauen. Vielleicht hast du jetzt noch irgendwas im Kopf, wo du sagst, ey, das muss jeder sehen oder einfach nur irgendwas, was dich selbst davon begeistert?
Was mich begeistert im Moment ist von Andrew Capaffy, The Second Brain, dass man quasi ein Obsidian anlegt, weil es da halt die Möglichkeit gibt, jetzt auch wie zum Beispiel in unserem Fall das gesamte Agenturwissen dort gebündelt als Markdown-Dateien zu hinterlegen. Das schafft untereinander dann diese ganzen Verknüpfungen. Also das stellt teilweise dann Cross-References von Bereichen her, an die man so offensichtlich gar nicht gedacht hätte. Und das Schöne ist halt eben, wenn man das jetzt halt anfängt, immer kontinuierlich zu bauen, dann hat man wie so eine Art RAG, basierend halt nur auf Markdown-Dateien, dass man dann von AI zu AI mitnehmen kann. Ja, also dieser ganze Kontext, von dem ich eben gesprochen habe, der ist dann halt gespeichert und ich kann dem halt Cloud Code zur Verfügung stellen, ich kann den aber auch Manus zur Verfügung stellen mit der richtigen Anbindung und dann halt auch eben diese ganzen MCPs. Mich begeistert das, was mir hilft, den gesamten Kontext gut zu bündeln und zu organisieren.
Ja, okay, spannend. Aber es gibt's auch irgendwas, wo du sagst, ey, keine Ahnung, vor 4 Monaten hat jeder über Mac Minis gesprochen und OpenClaw dann sozusagen darauf installieren muss oder sowas, wo du denkst, was habe ich da eigentlich damals mitgemacht, so vom Ding her? Und wahrscheinlich wird man das ja in 3-4 Monaten gefühlt, also vielleicht auch nicht, wiederdenken von aktuellen Situationen, die man irgendwie macht. Wie findest du da für dich sozusagen das Passende, um den richtigen Weg zu gehen? Ist das einfach so vom Bauchgefühl her, wo du sagst, ey, das bringt mir in der Situation gerade irgendwie am meisten? Oder?
Also, um halt den ganzen Anschluss an der Thematik nicht zu verlieren, lasse ich mir jeden Morgen ein AI-Briefing durchschicken. Mhm. Das heißt, von allen Frontier-Modellen, von allen Top-Plattformen, lasse ich mir jeden Morgen die Updates durchchecken, aber dann halt auch immer mit nochmal so einem Beisatz, so, warum ist das jetzt für mich, meine Rolle als Agenturleiter relevant und was ist die Implikation davon für die Agentur selber? Damit bleibe ich erstmal up to date und dann poppen da immer wieder Themen auf, wo ich sage, ah, okay, spannend, da muss ich halt jetzt tiefer reingehen, dass man so versucht, zwischen einem Signal und einfach nur Neues zu unterscheiden. Und das ist quasi eigentlich der Filterungsprozess, dass ich mich mit den richtigen Themen auseinandersetze. Und dann natürlich auch ein ganz, ganz starker Austausch mit so einer Peer Group, also mit anderen Agenturinhabern, aber auch mit E-Com-Brand-Ownern regelmäßig zu sprechen. Hey, was machst du gerade mit AI? Womit beschäftigst du dich? Hast du irgendwie schon einen Bottleneck für dich auch lösen können? Und ich glaube, daraus ergibt sich das dann, was dann so die nächsten logischen Schritte gerade auch beim ganzen Thema AI sind. Und dann diese ganzen Hypes, wie jetzt zum Beispiel so OpenClaw und so, immer angucken, aber dann halt auch wirklich hinterfragen, so bringt mir das halt jetzt etwas, das sagst du ja auch immer, so hilft mir das jetzt kurzfristig weiter oder nicht?
Ja, oder also selbst wenn es langfristig weiterhilft, ist ja trotzdem genau, valider Gedanke. Ja. Aber ich habe halt super oft das Gefühl, deswegen bin ich da wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend, dass es einfach erstmal alles, okay, wir müssen das jetzt machen und hier ist das neue große Ding und gib ihm, dass alle da drauf stürzen, sozusagen ist.
Dazu muss ich aber sagen, es hilft insofern, wenn man sich so ein bisschen auf die neuen Sachen draufstößt, dass man halt selber im Umgang mit KI besser wird, also dass man so versteht, wie sind die Zusammenhänge der Systeme, worauf kommt es eigentlich im Umgang mit AI besser an, also wo ich jetzt zum Beispiel in Obsidian dieses Second Brain gebaut habe, was ich ja noch nicht für die Agentur gemacht habe, sondern nur erstmal für mich selber, sind aber so viele Ideen daraus entstanden und ich habe selber so viel im Umgang mit AI wieder gelernt, dass ich das wieder an mein Team weitergeben konnte und die dadurch im Umgang mit AI besser werden. Also ich gebe dir recht, man muss voll aufpassen, wie viel Zeit man da rein investiert, aber ich glaube, im Moment ist die Zeit da insofern gut investiert, wenn man selber dann im KI-Umgang besser wird und das halt Leuten weitergeben kann.
Ja, ne, also mir ging es vor allen Dingen auch darum, irgendwie zu schauen, okay, welche Hypes oder wie sortiert man sozusagen aus, welche Hypes gerechtfertigt sind und wo man vielleicht einfach nur blind gerade hinterher rennt, weil irgendwie alle anderen das sagen.
Ja.
Ich finde dann auch das, was du gesagt hast, in der Kontakt zu den Peer Groups irgendwie sehr, sehr spannend, weil wenn du mir sagst, ey, mit Cloud Code funktioniert super, dann sagen mir noch 4 andere Leute, mit Cloud Code funktioniert super, dann bin ich halt vielleicht einen Schritt hinten dran sozusagen und muss mich dann in dem nächsten Step einarbeiten, aber habe vielleicht irgendwie ganz alte Cloud-Modelle noch nicht mitgenommen, wo halt irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung sozusagen drin steckt.
Ja, safe.
Also In meinem Kopf, das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, immer so ein schmaler Grat zwischen, okay, wie sehr willst du an der Front sozusagen sein und immer einen AI-Newsletter jeden Tag lesen und wie sehr, also ich lasse mich ja trotzdem nicht abhängen von diesem Thema, aber ich bin halt immer ein Step hinter euch in dem Moment sozusagen vom Gefühl her. Aber komme, glaube ich, trotzdem noch ganz gut mit und nutze das sehr, sehr gut. Ja. Ist halt sehr, sehr spannender Gedanke in dem Kopf.
Ja, man muss sich halt da, wie gesagt, diesen Filter bauen, was ist wirklich für einen relevant, aber wenn halt irgendwas super relevant ist, dann halt, also in meinem Vollgas. Fall gehe ich halt direkt Vollgas tief rein.
Ja, das habe ich jetzt auch bei uns gemerkt, dass man das dann auf jeden Fall machen muss. Ey, ich würde sagen, lass uns zum Ende kommen. Wir haben noch eine zweite Frage, die wir im Podcast stellen, das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Ach du Schande. ich glaube, diesen einen allerbesten Ratschlag, da müsste ich jetzt wirklich viel zu lange drüber nachdenken, weil ich habe, muss ich sagen, ein sehr inspirierendes Umfeld und ich habe so viele gute Ratschläge über die Jahre hinweg bekommen, dass es mir super schwerfällt, den einen guten rauszusuchen. Ich glaube, was halt voll wichtig ist, weil ich es gerade angesprochen habe, ist vielmehr das richtige Umfeld zu haben, das dann dafür hoffentlich sorgt, dass man die richtigen Ratschläge bekommt. Ansonsten, was ich vielleicht noch business-wise sagen würde, den habe ich indirekt bekommen, aber den kann man vielleicht nochmal so mitgeben für die aktuelle Zeit jetzt, ist es halt, dass man seine Wachstumsstory jetzt in nächster Zeit vielleicht ein bisschen konservativer rechnen sollte, als dass man immer nur vom Bullcase ausgeht. Weil dafür ändern sich die Dinge jetzt gerade in der Welt zu schnell. Genau, das ist jetzt nicht der beste Ratschlag, den ich bekommen habe, aber einer, der gerade, glaube ich, sehr, sehr aktuell ist, dass man nicht blind in die nächste Wachstumsfalle tappt und sich dann irgendwie in eine Situation bringt, aus der man nicht mehr rauskommt, speziell jetzt auch im E-Commerce.
Ja. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr realistisch, sehr, sehr valide, immer gut. Know Your Numbers wurde auch schon oft genannt, das geht ja in eine ähnliche Richtung, da halt dann nicht zu optimistisch sozusagen mit zu sein.
Ja.
Ey, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Stunde 10 gequatscht, hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße an der Stelle nochmal an Moritz, falls du da bis hier noch dran geblieben bist. Bayern hat 2-0 gewonnen. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt, quatschen auch noch weiter über KI und AI. Ich glaube, das wird nicht abreißen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, danke dir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Und zum Abschluss noch ein Dank an Chat Armin für den Support in dieser Folge. Wenn du WhatsApp als echten Marketing- und Sales-Channel meistern willst, dann würde ich jetzt empfehlen, einfach mal bei chatarmin.com vorbeischauen. Viel Spaß!